Es widerstrebt mir auch zu sagen, wir tun etwas Soziales oder wir sind hier jemand, wir helfen irgendjemanden oder wir bringen irgendjemanden irgendwas, der gerne irgendwas hätte. Richtig, ich sehe das nämlich auch so. Es ist nicht applauswürdig und das ist auch nichts, wo man sagt, oh, das ist so toll, dass ihr das für uns macht oder ne, runterkommt von eurem Sockel, sondern es ist was so, deshalb ist ja auch diese Bescheidenheit so wichtig, wenn wir in die Einrichtungen gehen. Dieses Ding, danke, dass du mir die Tür öffnest. Weil unsere Türen waren so oft verschlossen, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass du jetzt hier sagst, oh, jetzt kommen sie zu uns und spielen ein Konzert, sondern es ist genau das Gegenteil, also nicht das Gegenteil, aber es ist genau ein anderer Punkt, wo man sagt, darf ich hier reinkommen? Können wir euch mal was vorstellen? Das ist das, was wir auch machen.
Hallo und herzlich willkommen zur 95. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Schön, dass du wieder dabei bist. Vielleicht hast du dich irgendwann schon mal gefragt, wie eigentlich die Gewinnung von Gästen für diesen Podcast abläuft. Diese Folge ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich ein Podcastgespräch manchmal ergeben kann und wie dabei verschiedene Dinge zusammenspielen. Ich habe vor einigen Monaten eine nette E-Mail von Musetica bekommen, die anfragten, ob wir im Podcast einmal über ihre Organisation sprechen könnten und das, was die Menschen, die sie gestalten, tun. Zu dieser Zeit bereitete ich gerade ein Musikpädagogik-Seminar vor mit dem Titel Artistic Citizenship – Wie lässt sich Künstlerisches mit gesellschaftlichem Handeln verbinden? Das Seminar fand in diesem Sommersemester statt und wir haben uns darin mit der Frage beschäftigt, was die theoretische Idee des Artistic Citizenship eigentlich ganz konkret in der Praxis bedeuten kann. Der Begriff Artistic Citizenship steht für bürgerschaftliches Engagement von KünstlerInnen, bei dem sie ihre Kunst mit anderen Menschen teilen oder auch gemeinsam mit musikalischen Laien künstlerisch aktiv werden. Wir haben uns im Seminar also nicht nur mit Definitionen und Theorie beschäftigt, sondern auch mit konkreten Beispielen. Artistic Citizens planen und gestalten zum Beispiel Projekte, die auf lokale Gemeinschaften wirken, und sie reflektieren dabei, wem oder welchen Anliegen ihre Kunst nützt und wie sie das tut. All das erkläre ich, weil wir im kommenden Gespräch auf den Begriff Artistic Citizenship eingehen. Der Tag der Aufzeichnung war ein sehr heißer Tag, was dazu führte, dass Isabel Aguirre nicht persönlich mit dem Zug nach Münster kommen konnte, sondern von Berlin aus mit uns gesprochen hat. Und während es bei ihr zu Hause schön leise war, lief bei uns im Seminarraum der Uni ein Ventilator. Der wird also in dieser Folge immer wieder zu hören sein, wenn jemand aus dem Seminarraum gesprochen hat. Ich hoffe, dass das nicht allzu sehr beim Zuhören stört. Nun zu unserem Gast. Isabel Aguirre arbeitet seit 8 Jahren als Geschäftsführerin bei Musetica in Berlin und ist eigentlich eine studierte Literaturwissenschaftlerin. Und sie hat zu Beginn erzählt, was sie vor Musetica gemacht hat und wie sie von Musetica erfahren hat.
Ich habe ungefähr 10 Jahre beim Poesiefestival in Berlin gearbeitet, habe also auch da schon mit einer Kunstform zu tun gehabt, die oftmals nur für eine kleinere Gruppe an Menschen spannend und interessant ist. Und habe da auch schon gemerkt, dass man, wenn man das Wort schon Poesie sagt, öfters mal auch Menschen so ein bisschen vor den Kopf abschreckt und die Türen verschließt. Und habe da aber auch damit angefangen, mit meinen eigenen Projekten, die ich da gemacht habe, zu Menschen hinzugehen. Das heißt, wir haben Poesie-Workshops in der Jugendstrafanstalt gemacht. Wir haben angefangen, auch international Workshops mit Jugendlichen, nicht unbedingt Straftätern, aber mit Jugendlichen im Sonderförderbedarf zu arbeiten. Und daher auch mein Interesse so am Menschen. Und so bin ich dann später weitergegangen zum Musetica, die mich auch, also Avri habe ich persönlich kennengelernt, weil mich ein Social Worker angesprochen hatte, der eben ein Konzert von ihm gehört hat in seiner Jugendeinrichtung. Und der hat mir gesagt, weil er mich vom Poesiekontext kannte, du musst diesen Menschen unbedingt kennenlernen. Der macht wahnsinnige Sachen. Der hat hier vor unseren Jugendlichen gespielt, die mucksmäuschenstill waren. Da dachte ich mir so, das interessiert mich, da will ich mehr von hören und so ging es dann los.
Nach dieser spannenden Geschichte zum Einstieg wollte Isabel gern direkt erfahren, wie die Studierenden die Musetica-Konzerte im Juni in Essen empfunden haben, bei denen sie als teilnehmende BeobachterInnen dabei sein durften.
Ja, ich bin Dominik Malas, ich bin Student hier, das war ein Seniorenheim, wo ich drin war. Und grundsätzlich war das natürlich super menschlich. Also es war ja natürlich keine Bühne, die auch räumlich gesehen etwas höher stand, sondern die haben wirklich in, ich glaube, es war auch eine Kapelle, vielleicht war es auch einfach Gemeinschaftsraum, wo die vorne standen auf einer Höhenebene mit den Zuschauenden und haben dann auch Raum für Fragen gelassen. Und da habe ich mich dann jetzt im Nachhinein aber auch gefragt, was diese Menschen unbedingt für eine nicht pädagogische, sondern aber auch soziale Ausbildung vielleicht haben. Weil für mich hat sich das so angehört, als wären das wirklich nur ProfimusikerInnen, die damit auch Aufführungspraxis erleben wollen. Aber es hat natürlich auch viel mehr was mit Sozialem zu tun, ob die das auch als Anhaltspunkt nehmen, zu erfahren, okay, wie kann ich Veranstaltungen gestalten, die ja eben dieses Artistic Citizenship, wie man das fördern kann als Künstler.
Ja, also der Zugang ist halt total auf mehreren Ebenen gedacht. Das erstens sind es tatsächlich sehr professionelle junge Musiker und Musikerinnen. Natürlich können sie nebenbei auch sehen, ah, guck mal, in dem Feld könnte ich vielleicht auch arbeiten oder auch tätig werden. Aber eigentlich geht es wirklich darum, dass sie ihren Job wirklich auf allen Ebenen ernst nehmen. Das heißt, Musik ist wirklich als soziale Praxis gedacht und Musik ist wirklich dazu gedacht, also in unserer festen Überzeugung, die Klassik, dass man sie eben auch zu den Menschen hinbringt. Und dieses Format, dass das auch was Soziales, also in diesem heutigen Definition von was ist sozial, was Soziales hat, ist hier in dem Fall eben wirklich ganz klar, hey, alles Menschen und dein Zuhörer oder Zuhörerin kann in der Philharmonie sitzen, kann aber auch genau hier sitzen. Und gerade jetzt zum Beispiel auch bei Seniorenresidenzen sind ja auch ganz oft Menschen, die manchmal vielleicht auch vorher in die Philharmonie oder Konzertsäle gegangen sind. Aber genau, also für uns ist es so, dass es ein Selbstverständnis geben soll für, ich mache Musik aus der Überzeugung, dass ich Musik den Menschen nahebringen möchte und auch kann. Und hier ist dein Publikum.
Gibt es dazu denn aber auch so Sensibilisierungsschulungen oder Nachgespräche, Vorgespräche oder ähnliches?
Wir machen meistens Nachgespräche vor den Konzerten, sagen wir, was es ist, also wo gehen wir hin, was ist das für eine Einrichtung. Dann wird nicht so viel vorweggenommen. Also wir sagen vielleicht bei Schulen mit oder Menschen mit Beeinträchtigungen, es könnte lautiert werden, es könnte jemand auf dich zukommen, es könnte während des Konzertes irgendwie zu Bewegung kommen, sei nicht irritiert, konzentriere dich weiter auf die Musik. So, das sind so Sachen, die wir schon vorweg sagen. Bei Strafanstalten sagen wir jetzt auch nicht, was da für Straftaten begangen wurden, sondern es geht, weil wir es auch selber gar nicht wissen oder wissen wollen, sondern eigentlich nur, ihr seid in einem geschützten Raum. Das ist das Wichtigste, dass die Musikerinnen wissen, sie sind immer geschützt. Sie können sich voll und ganz ihrer Musik hingeben. Das ist das Einzige, was wir vorwegnehmen. Und dass sie immer ihr Publikum respektieren. Also das ist uns auch irrsinnig wichtig, dass man nicht mit einer Attitude in das Konzert reingeht und sagt, ich zeige euch mal, was die Klassik kann, sondern dass man in dieses Konzert reingeht eigentlich und zu sagen, zeig dir mal, was ich kann. Ich bin neugierig darauf, was du zu mir sagst und ich schaue mal, wie es denn ankommt.
Ja, super. Ich würde dann Raum offen lassen für andere Fragen. Ja. Vielen Dank, bis später.
Hallo. Ich habe es leider nicht zu einer Exkursion geschafft, aber ich habe die Frage, wie finden Sie MusikerInnen, die da Lust drauf haben, das zu machen? Also vielleicht so vom Blick der Öffentlichkeitsarbeit, also machen Sie Werbung oder gehen Sie in die Hochschulen und fragen danach oder wie läuft dieser ganze Prozess, die zu finden?
Also wir machen tatsächlich internationale Ausschreibungen, die werden verteilt über so eine Foren wie Musical Chairs oder wir lassen auch die Ausschreibungen weiterleiten von diesen renommierten Tutorinnen, mit denen wir arbeiten. Das sind inzwischen auch schon 111 weltweit. Das heißt, die leiten das in ihre Kanäle weiter, Social Media und so weiter natürlich auch. Und daraufhin bewerben sich jährlich junge MusikerInnen, die mitmachen wollen. Das war jetzt beim letzten Call, ich glaube, das wurden nur Streicher und Streicherinnen ausgeschrieben, so ungefähr 110 oder 130 Menschen, die sich beworben haben, um mitzumachen. Und im Jahr davor waren es 300, da waren auch Blasinstrumente und Klaviere mit dabei. Genau, Musitica hat inzwischen so einen eine kleine Crowd sozusagen und hat ein Interesse gefunden. Und man sieht eben, dass man davon auch viel lernen kann.
Und wie läuft denn der Auswahlprozess? Also auf welchen Kriterien oder wie viele werden dann von diesen 130 BewerberInnen genommen?
Also erstens, die ganzen Bewerbungen sind online. Also man schickt Videos, man schickt Audioaufzeichnungen. Man muss nicht irgendwo hinreisen. Dann gibt es ein internationales Komitee mit sehr bekannten, auch wiederum bekannten und renommierten MusikerInnen. Je Instrument sind drei MusikerInnen dabei, die sich wirklich alle anhören. die danach unabhängig voneinander wirklich bepunkten, sich dann austauschen bei denjenigen, wo es Differenzen gibt und dann wirklich sagen, okay, hier sagen wir von der Violine nehmen wir 10 oder von der Bratsche, Cello und so weiter. Also je Instrument ist tatsächlich auch der Tutor oder die Tutorin Profi in genau diesem Instrument.
Spannend. Okay, dankeschön.
Also ich war in einer Wohneinrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und ich fand das irgendwie ganz interessant zu sehen, weil für die war das ja so ein richtiges Event. Also ich weiß nicht, wie der Wohnalltag da sonst aussieht und wir haben jetzt auch nicht da irgendwie großartig eine Vorstellung bekommen, wie das da sonst abläuft, also der Alltag. Aber man hat irgendwie schon gemerkt, dass es für die was Besonderes war und auch ein Bewohner hat auch ganz interessiert gefragt, was denn jetzt für Musik gespielt wird und insgesamt war die Stimmung relativ gut, fand ich. Und ich fand es auch irgendwie interessant zu beobachten, wie sie auf die Musik reagieren. Zum Beispiel war eine Stelle sehr dissonant und dann haben sich auch mehrere Bewohner so die Ohren zugehalten. Das fand ich irgendwie interessant und ich habe mich auch gefragt, was für Hintergrund das haben könnte, ob das irgendwie mit der Erkrankung zusammenhängen könnte oder ob das dem geschuldet ist, dass sie einfach solche Musik nicht kennen und solche Dissonanzen einfach nicht gewohnt sind. Genau, und insgesamt fand ich es einfach ja, schön zu sehen, dass diese Menschen das einfach so angenommen haben, weil irgendwie heutzutage ist ja Klassik auch nicht mehr so der Standard und viele Leute würden dann vielleicht einfach auch sagen, ja, interessiert mich nicht und ich gucke es mir gar nicht erst an.
Genau, das ist total spannend, weil wir nämlich auch bei den Repertoire immer darauf achten, dass tatsächlich auch einfach Werke gespielt werden, die jungen Musikerinnen gerade brauchen. Das heißt, entweder sie proben das vielleicht gerade ein oder sie studieren das für einen Wettbewerb ein und es sind meistens oder oftmals auch herausfordernde Stücke, also eben nicht nur harmonisch, sondern eben tatsächlich auch herausfordernd modern, ganz verschiedene Stufen oder Möglichkeiten, Varianten der Klassik. Und da geht es genau darum, dass man auch das so gut wie man eben kann oder immer besser vorspielt und dann darüber diskutiert. Also wir hatten gerade neulich ein total spannendes Gespräch in der Frauenhaftanstalt hier in Berlin, die am Anfang so ein bisschen stinkig dann auch waren und gesagt haben, warum spielst du denn so ein dissonantes Stück? Warum spielst du uns das vor und nichts Harmonisches? Ich würde mich lieber irgendwie wohlig zu was Harmonischem fühlen. Und da ging es dann auch darum zu sagen, naja, aber die Musik weckt ja manchmal auch ein Gefühl von oder darf und soll auch vielleicht ein Gefühl von Traurigkeit wecken oder ein Gefühl von unangenehm. Und diese ganzen Gefühle gibt es ja, dieses ganze Repertoire. Und daher ist es schon auch ein schöner Moment, das auch noch mal mitzuerleben, wenn in der psychiatrischen Einrichtung oder Menschen mit den sensorischen Beeinträchtigungen, meintest du, glaube ich, gerade, ne, dass man sich die Ohren zuhält und so weiter. Das kann natürlich dann auch passieren, da hast du recht. Also das ist so ein... Da kann ich jetzt gar nichts groß zu sagen, ob das dann damit zusammenhängt, ob das vielleicht in dem Moment auch zu laut war oder für diesen Menschen zu viel. Weil manchmal möchte man sich dann auch, nachdem man den Eindruck gewonnen hat, irgendwie erstmal zurückziehen, um sich irgendwie wieder auf sich zu konzentrieren. Oder es sind zu viele Emotionen, die da geweckt werden. Also da passiert auch manchmal so viel, dass man das auch nicht so unbedingt verallgemeinern kann. Also könnte ich jetzt nicht analysieren, so aus der Ferne. Aber das ist auch alles Teil von dem, was wir machen wollen. Dieses einmal die Abenteuerreise durch verschiedenste Emotionen mitmachen und schauen, wie es ankommt.
Vielen Dank.
Ich bin die Einzige, die heute anwesend ist und die in der JVA in Essen war. Und ich fand es super, dass ich auch zum ersten Mal in meinem Leben die Möglichkeit bekommen habe, so eine JVA zu besuchen und da zu erleben, wie da Musik gemacht wird und aufgenommen wird. Und was ich interessant fand, ich habe dann ziemlich spät erfahren, es werden 4 KlarinettistInnen spielen, also Klarinettenquartett, und dachte ich, hui, das wird dann wahrscheinlich so 45 Minuten Klarinettenmusik. Krass, wie machen die das? Das könnte ganz schön eintönig werden. Also mit dem Vorteil war ich da hingefahren und dann haben wir diese Gruppe kennengelernt, sind in die Kapelle da gegangen, die haben aufgebaut, haben sich warm gespielt, da merkte ich schon, die sind locker drauf, also die 4 Menschen, die dafür ausgesucht wurden hier in Essen. Der eine sah aus, als würde er irgendwie auf dem Basketballcourt in New York spielen, ne? Also auch vom Outfit ist man bei Musetica sehr locker und durchbricht ja auch dadurch schon die Konvention. Aber was mich dann auch wirklich begeistert hat vom ersten Ton an, war wirklich die künstlerische Exzellenz. Also wie gut die gespielt haben, zusammengespielt haben. Wie körperlich und lebendig. Und das fiel mir so sehr positiv auf. Also ich komme eher aus der Rockmusik und aus der populären Musik oder Popularmusik. Und da spielt der Körper eine große Rolle, ne? Dass man interagiert und nicht jeder in seinen Noten hängt und versucht, alles richtig zu machen. Und das hat mich so total begeistert. Und ich fand irgendwie auch interessant, allein die Erfahrung, dass ich da mit 4 Studentinnen, die so Anfang, Mitte 20 sind, hingefahren bin. Und wir mussten dann auf einer Seite sitzen, also mit den Beamten, die da auch arbeiten. Und die Gefängnisinsassen waren eben das Hauptpublikum. Und die guckten dann natürlich nicht nur zur Musik, sondern die guckten auch immer verstohlen zu uns rüber, weil da waren Frauen im Männergefängnis. Und das war auch irgendwie krass. Also ich will einfach nochmal sagen, ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit, weil wir da so viel Interessantes erlebt haben. Vielleicht willst du irgendwo nochmal anknüpfen an einem meiner Punkte.
Ich finde auch, es passiert auf so verschiedenen, so vielen Levels was, weil man hat diesen Moment auch zwischen dem Publikum, zwischen den Mitarbeitenden vor Ort, zwischen den MusikerInnen und dem Tutor oder der Tutorin. Da sind so viele persönliche Begegnungen, dass ich glaube, der Charme und auch die Tatsache, dass es so gut funktioniert, auch sehr auf dieser Nähe aufbaut. Also, dass man sich so nah ist und dass auch, wie ihr vorhin gesagt hattet, man direkt davor sitzt oder dabei sitzt und eigentlich nicht unbedingt auf einer Bühne. Auf der Bühne wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht, aber eigentlich auch am liebsten mittendrin. Das baut schon mal Nähe auf. Dann dieses Interagieren miteinander, wenn die Musiker und drinnen, wie sie sich vielleicht mal verschmitzt angucken, anlächeln. Ich glaube, das ist faszinierend fürs Publikum auch, wo man dann sehen kann, ah, guck mal, das sind irgendwie doch auch nahbarere Menschen, als man sich es vielleicht so vorstellt. Und da, ich persönlich finde halt so bezaubernd, dass man so viele, also im Hässlichen gesagt, Vorurteile abbaut, aber vielleicht auch so viele Meinungen, die man vielleicht vorab hat. Auf allen Ebenen, weil man selbst ja auch, wenn man in die Einrichtung geht, vielleicht vorab eine Vorstellung hat, wie denn die Menschen dort sind oder wie sie sich verhalten. Aber irgendwie ist das so ein, ich finde, ein sehr charmantes Ereignis, wo alle ein bisschen was voneinander lernen und alle ein bisschen zusammengebracht werden. Und egal, wo der Mensch gerade ist, aber dieses eine erleben wir alle gemeinsam und da sind wir jetzt gleich.
Das habe ich auch genauso erlebt, weil ja auch dann das Publikum danach Fragen stellen kann und das sind deren authentische Fragen. Und ich wünsche mir zum Beispiel auch so einen Musikunterricht, der genauso funktioniert. Also, dass die Kinder und Jugendlichen ihre authentischen Fragen stellen dürfen an die Musik und dass man die dann beantwortet.
Vielleicht ja auch, dass man sich traut, diese Frage zu stellen. Das ist ja manchmal, hat man, das haben wir auch wiederum in manchen Strafanstalten erlebt, wo wir in Berlin die Möglichkeit haben, wir spielen ja eigentlich um die 80 Konzerte in Berlin jährlich. Also bis jetzt zu der Kürzung, aber immerhin. Und da konnten wir eine Regelmäßigkeit aufbauen. Das heißt, die Menschen haben zumindest uns als Begleitpersonen oder als Team wiedererkannt und dann gesagt, ich kann hier eine Frage stellen, ohne dass ich mir damit irgendwie blöd vorkommen muss, sondern ich kann einfach meine Frage stellen. So, was ist das? Oder warum guckst du so komisch? Oder warum atmest du so komisch, wenn du spielst? Was total wichtig ist, weil die Musiker und Musikerinnen dann merken, ah, oh, das hat, man hört mein Atmen oder oh, da muss ich ein bisschen mehr drauf achten, weil eigentlich ist das nicht so gut, wenn man das so laut atmet und so weiter. Und darauf basiert so dieses Lernen für unsere jungen MusikerInnen auch. Dieses klare, ungeschminkte, direkte Fragen.
In dem Bezug auf den Dialog, der bei uns in der JVA nach dem Konzert entstanden ist, fand ich sehr interessant, dass ein Gefängnisinsasse genau die Frage gestellt hat, die ich gestellt hätte. Das fand ich auch witzig irgendwie, dass zwei Leute das Gleiche denken. Und zwar hat er gefragt, wart ihr zufrieden mit eurer Performance hier bei uns? Das fand ich eine super Frage.
Super. Und was war die Antwort?
Das fand ich auch interessant. Da hat dann der Professor geantwortet und hat gesagt, ja, ich bin ganz zufrieden, da ist noch Luft nach oben, also wie man das so aus Konservatorien oder Musikhochschulen kennt. Und die MusikerInnen haben da eigentlich gar nicht so viel gesagt, sie konnten auch gar nicht so viel sagen und sie haben auch den Professor gebeten zu antworten wegen der sprachlichen Hürden. Aber dennoch ist da ja Interaktion entstanden, also das fand ich gar nicht so schlimm. Mir fiel noch was ein, was ich gerade noch sagen wollte. Der Älteste von den MusikerInnen, der hat ja dann auch erzählt, er macht es auch jetzt schon zum zweiten Mal, glaube ich. Und er hat jetzt eigentlich schon einen Job in Reykjavik im Sinfonieorchester. Und er hat dann auch uns danach, als wir wieder vor der Anstalt standen, erzählt, dass er das auch macht, ohne Geld dafür zu bekommen, weil er das einfach so super findet und weil er sich einfach mehr so Gigs wünscht, wo man mit Menschen wirklich so unmittelbar zusammentrifft. Und das gibt Musiker ihm und darum geht er da auch hin. Das fand ich auch nochmal toll zu hören.
Ja, wir haben irgendwie dieses schöne Thema, dass so viele Musikerinnen das dann auch so wertschätzen, weil sie wirklich erstens die Arbeit mit dem Tutor oder der Tutorin ist natürlich wie eine Masterclass, für die man normalerweise ja auch bezahlen würde, weil das wirklich herausragende Musikerinnen sind. Das heißt, das ist das eine, dieses Lernen mit diesem Tutor, der Tutorin, aber dieses Begegnen, dieses Arbeiten mit dem Publikum hat wirklich eine erhebliche Bedeutung auch für ihr empathisches Spielen, ne? Für wen spiele ich eigentlich und wie muss ich eigentlich, was muss ich eigentlich tun? Also ich mache das für jemanden und nicht nur für mich selbst.
Ja, genau. So, jetzt habe ich wieder viel Raum hier eingenommen. Jetzt ist die Frage, haben Sie Fragen, die gerade gut passen, die Sie jetzt stellen möchten? Dann würde ich den Sitz wieder freimachen.
Wir waren ja gerade beim Thema Internationalität und Sprachbarrieren. Ist Musitica vielleicht auch schon eine internationale Organisation oder konzentrieren Sie sich da erstmal jetzt auf das deutsche Ballungsgebiet?
Nee, es ist international. Also Musitica ist ja 2012 in Spanien gegründet und dann 2013 in Israel und Deutschland und dann in Schweden. Das heißt, es gibt eigene Vereine in diesen vier Ländern. Und darüber hinaus ist Musetica in noch weiteren 11 Ländern aktiv. Das heißt, wir haben dort Partnerinstitutionen. Also jetzt in Österreich ist es die Hochschule, die MDW, also die Universität. In Polen ist es das Sinfonieorchester, das sich tatsächlich genau dieses Format für ihre MusikerInnen und auch die jungen Akademistinnen implementiert hat. Und wir arbeiten also wirklich international mit anderen Häusern und Partnerinstitutionen zusammen. Und die Musikerinnen sind auch international. Also das heißt erstens, abgesehen davon, dass die Bewerbung international ist, aber andererseits ist auch die Hochschulwelt komplett international. Also hier in Berlin an der Hans-Eisler-Universität, ne, das sind junge Menschen aus der gesamten Welt. Und darum geht es. Also es ist wirklich international. Musetica hat auch mehrere Jahre in China existiert. Hat mit Corona dann angefangen zu pausieren, aber zumindest gab es auch Musetica in China schon.
Und wenn Sie jetzt die Ausschreibung anfertigen, machen Sie das länderspezifisch, dass die quasi für sich selbst organisiert sind oder sprechen Sie sich dann schon mit den anderen ab?
Die Ausschreibung machen wir aus Deutschland auf Englisch. Also die künstlerische Koordination sitzt in Berlin. Das ist Avery Levitan und Juliette Dufault. Die beiden sind sozusagen diejenigen, die von Berlin aus dann auch Anfragen verteilen in die anderen Länder. Also sagen wir mal, Schweden sagt, wir haben eine Finanzierung, damit wir in diesem Jahr ein oder zwei Konzertwochen, also Sessions, realisieren. Wir bräuchten eine Session mit Streichern und eine andere Session mit Blasinstrumentalisten. Und dann werden die von Berlin aus dem Pool der ausgewählten jungen MusikerInnen angefragt und dann verteilt. Also diese Koordinationsarbeit in die ganze Welt passiert aus Deutschland aus.
Also viel Arbeit höre ich daraus.
Ja, das sind ja im Moment wir haben jährlich mehr als 250 Konzerte. Das ist jetzt nur auf unser EU-Projekt. Wir haben ein EU-Projekt, das heißt 1000 Concerts Plus. Da haben wir mit 10 Konsortiumpartnern organisieren wir innerhalb von 4 Jahren 1000 Konzerte. Und das ist aber wirklich nur dieses eine Projekt von Musetica. Das heißt, darüber hinaus kann man sich errechnen, gibt es deutlich mehr Konzerte, die von hier aus koordiniert werden.
Und wie funktioniert das dann mit der Absprache mit den Städten? Also es war jetzt in Essen, da wo wir gewesen sind. Wird es dann mit der Stadt abgesprochen oder nur mit den einzelnen Institutionen? Sagt die Stadt dann, ja, hier haben wir noch ein Gebäude, was uns gehört, da könnt ihr rein.
Na, das ist zum Beispiel so, das ist auch von Ort zu Ort anders. Wir haben, ich glaube, Muster Essen wäre jetzt das Muster, die Philharmonie. Wir haben die Philharmonie in Essen angefragt und gesagt, wollt ihr nicht auch Musetica als Kooperationspartner, damit ihr eure Musik auch in die Stadt hinaustragen könnt, was ja die Philharmonie auch sowieso macht. Aber dann haben wir noch diese Komponente dazu gebracht, die Vielseitigkeit dieser Einrichtung mit an Bord zu holen. Das heißt, in Essen war wirklich von Anfang an unser Partner die Philharmonie. In der Stadt zum Beispiel Papenburg, die in Niedersachsen ist, an der Grenze zu den Niederlanden, da hat uns tatsächlich das Rathaus angeschrieben, also nach Berlin, und hat gesagt, wir wollen auch gerne so eine Session für unsere Stadt haben. Und dann haben wir geschaut, okay, wie können wir das finanzieren? Das kostet nicht viel, aber wie kriegen wir das hin? Und dann von Berlin aus geht es dann los. Ich kümmere mich um das Geld, ich suche, recherchiere, dann unser künstlerisches Team sucht die MusikerInnen aus und dann planen wir und aus Berlin heraus meistens ergoogeln wir die Einrichtungen. Also wir schauen, dass es ein breites Spektrum ist. Wir schauen, dass es Geflüchtetenunterkunft, Menschen mit Beeinträchtigungen, Strafanstalten, Seniorinnenunterkünfte, vielleicht eine Kita. Also dass es möglichst viele verschiedene Krankenhäuser, Psychiatrien, möglichst viele verschiedene Einrichtungen sind. Und das am Anfang ergoogeln wir, ehrlich gesagt. Wir nehmen natürlich Empfehlungen entgegen, weil wir da auch keinen, also wir haben keinen Vollfokus. Wenn jemand uns sagt, hey, es gibt hier eine ganz tolle Einrichtung, dann gehen wir da gerne hin.
Also spielen die Google-Rezensionen auch eine Rolle?
Ach, die Rezensionen weniger, aber ob die Menschen dann antworten, weil wir schreiben natürlich ganz viele Einrichtungen an. Die sind alle auch sehr busy, ne? Und bis jemand antwortet, dann ist vielleicht auch schon manchmal zu spät.
Bis hierhin ging es viel um das Operative, wie Musetika eigentlich genau arbeitet und was bei den Konzerten passiert. Bis ein Student eine kritische Frage stellte, die aufgrund einer Aussage des künstlerischen Leiters Avri Levitan entstanden ist.
Es gibt da nämlich eine Antwort von dem Kollegen Avri Levitan, ich habe den Namen mit Sicherheit falsch ausgesprochen, über die ich ehrlicherweise ein bisschen gestolpert bin, nämlich zu der Entstehung von Musetika. Antwortet er, it actually started from a somewhat egoistic idea, und erklärt dann, dass er als Lehrender die Absicht hatte, seinen Schülerinnen und Schülern mehr Spielpraxis nahezubringen, um Konzerte üben zu können, und dann halt eben ein Publikum gesucht hat, was das Zitat ist, dem die technischen Dinge nicht so auffallen und so, was im Endeffekt keine Ahnung hat von dem, was die Leute da machen. Und dementsprechend, vor dem man spielen kann, ohne daraus große künstlerische Konsequenzen eben zu entziehen. Also eine relativ, ja, wie er selber ja sagt, egoistische Idee, die eben aus dem, ja, klassischen Bereich kommt, der auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, jetzt sehr offen und sehr zugänglich zu sein. Und ich frage mich, wie Sie als jemand, der eben nicht auf dieser Idee die Organisation gegründet hat, sondern da eben mitarbeitet, wie es sich anfühlt, was Sie darüber denken, zu hören, dass ja diese ja sehr auf ethische und soziale Arbeit fokussierte Organisation auf einer vielleicht doch eher egoistischen und elitären Idee begründet ist.
Ich glaube, das ist ein bisschen missverständlich formuliert, wie er das gemacht hat, also wie er es gesagt hat, weil der Egoismus besteht darin, dass die Musikerinnen da hingehen und für sich dieses Konzert spielen, quasi. Sie wollen von dem Publikum lernen. Und der Punkt nämlich, wenn sie für in einem Konzerthaus spielen oder wenn sie auch in den Hochschulen spielen, dann wird darauf geachtet, okay, wie ist die Haltung? Wie ist dieses Moment? Wie ist das andere Moment? Und bei uns in den Konzerten geht es tatsächlich darum, bekomme ich ein Gefühl, was mich überzeugt? Und das ist der egoistische Moment, wo er dann eben auch gesagt hat oder auch immer sagt, danke, dass ihr uns hier reinlasst und danke, dass ihr euch das jetzt antut, sage ich jetzt mal, uns zuzuhören. Und das finde ich nämlich, da kann ich voll mitgehen, weil ich nämlich auch sage, wir wollen hier nicht erhaben reingehen und sagen, ich schenke dir jetzt dieses Konzert, sondern wir gehen dahin und sagen, also selbst wenn du dich empört aufstehst und gehst, dann nehme ich das wirklich ernst, weil dann weiß ich, irgendwas ist hier echt schlecht gelaufen. Und das finde ich den runden Punkt, weil nämlich diese Gefühle und auch, ich gehe immer wieder, also natürlich gehe ich regelmäßig zu unseren Konzerten, aber ich gehe hin und Avri ruft mich danach an und sagt, wie war das Konzert? Und ich kann ihm immer nur sagen, ich hatte eine Unruhe in mir oder ich habe irgendwas gefühlt, hat sich nicht gut angefühlt. Und dann sagt er, okay, dann sind sie noch nicht gut. So, dann muss da noch was gemacht werden. Das ist nämlich das Ziel, dass die Konzerte, wenn die den Menschen nahegebracht werden, vom Gefühl überzeugen. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.
Ja, schon. In Ihrer Antwort habe ich mir dann so ein bisschen gedacht, ich weiß nicht, also es ist ein Gedanke, den ich jetzt gerade hatte, deswegen weiß ich noch nicht, wie zu was für einer runden Frage ich den jetzt formuliert bekomme. Aber das klingt so ein bisschen so, als hätte der Bereich der klassischen Musik ein Problem erkannt, das er in sich trägt und vor allem die Unfähigkeit, das selber für sich in sich zu lösen und dann eben nach außen gehen musste. Also es klingt so ein bisschen so, als würden klassische Musiker und Musikerinnen, vor allem halt eben die, die an diesem Projekt, an dieser Organisation teilnehmen, so ein bisschen merken, okay, dieser Bereich der Musik, den ich hier mache, ist jetzt nicht so mega offen für Fehler machen und für mal ausprobieren und für einfach Musik machen und so. Deswegen müssen wir irgendwie raus aus dem Bereich der klassischen Musik, um diese Musik dann auf eine Art und Weise machen zu können, auf die wir einfach die Musik enjoyen können. So ein bisschen so für das gute Leben mäßig.
Ich finde doch aber eigentlich, wenn man in der Wissenschaft tätig ist, ne, dann hat man ja auch, man arbeitet mit, spricht mit seinen wissenschaftlichen Kollegen oder mit der aus dem, ne, wenn du jetzt Experte, Produzent bist, also dann hast du quasi deine Leute, mit denen du darüber sprichst, in einer Weise, die vielleicht, ich sag jetzt nerdig, um es einfach zu sagen, aber die ganz präzise mechanisch ist. Und wenn du dieses jemanden erklärst, der draußen ist, einfach weil du sagst, ey, guck mal, wie cool das ist und das ist total spannend und so weiter, dann benutzt du vielleicht andere Begriffe. Und das heißt nicht, dass du deshalb weniger Top-Produzent bist, sondern eigentlich heißt es nur, du beziehst in deiner Arbeit mit ein, dass es auch einen anderen Menschen gibt, den du das vielleicht auch einfach mal anders erklärst. Und damit meine ich, unsere jungen Musiker, die müssen wirklich gut spielen, die können da nicht experimentieren und irgendwie was, sondern die müssen schon eine Facette zeigen von, okay, ich präsentiere dir mal dieses Werk und nehme aber die Komponente dazu, dass ich hier vielleicht in einer Einrichtung bin, wo es schallt, wo der Raum welche Begebenheiten auch immer hat, wo das Publikum so nah sitzt, dass ich vielleicht ein bisschen leiser spielen muss, wo ich viel mehr Komponenten mit einbeziehe, damit ich da jemanden quasi wie umarme. Und das ist der Punkt, wo man sagt, ich finde, das ist eigentlich rund.
Könnt ihr sogar argumentieren, dass es einen zu einem besseren Musiker oder einer besseren Musikerin macht, zu beidem in der Lage zu sein. Absolut. Und sich von der eigenen Kultur nicht so in dieses eine Schächtelchen stecken zu lassen. Ja, ja. Das finde ich eine gute Antwort. Dankeschön.
Ja, wirklich gerne hinterfragen. Es gibt ja sehr viele und total spannende Initiativen, die ein bisschen anders funktionieren. Es gibt dieses Wort Musikvermittlung, hat ja so viele Facetten und Umsetzungsvarianten, dass wir intern ja auch miteinander im Gespräch sind. Also was heißt, uns wurde von einer Partnerinstitution auch gesagt, hey, ihr müsst viel mehr Musik erklären, ihr müsst viel mehr sagen, was ihr da macht. Wir bei Musetica, habt ihr ja vielleicht eben gesehen, wir gehen in eine Einrichtung. Es wird relativ wenig am Anfang gesprochen. Es wird nicht darauf eingegangen, was der Komponist oder die Komponistin damit bewirken wollte, welche Emotionen das jetzt hervorrufen sollte und so weiter. Das machen wir eher selten. Und im Anschluss geht es um, wie hat sich's angefühlt? Wie war das Konzert? Habt ihr Fragen? Also es ist nicht so eine tiefe musikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Werk. Und in dem Bereich Musikvermittlung geht es sehr oft um eine komplett andere Facette, die eher auf ich hole euch auf einem anderen Level mit ab. Ne? Das steht oft parallel, das steht auf einem ganz anderen, wenn man sich den Bereich Musik als ganz viele kleine Facetten vorstellt, dann ist das eine Facette und wir haben halt eine andere Facette.
Ja, ich würde noch mal an das anknüpfen, was Gabriel Hackenfort gerade ins Rollen gebracht hat. Also ich habe das gerade auch schon angedeutet mit meiner Erzählung. Die ziehen sich anders an und gehen da lockerer rein als in einem klassischen Konzert üblich. Also da werden ja ganz bewusst Bubbles zum Platzen gebracht, weil eben beide Seiten was davon lernen können. Das kam jetzt auch im Gespräch mit dir nochmal richtig gut raus. Und ich finde, da passt auch dieser Begriff der situativen Exzellenz total rein. Also du hast von künstlerischer Exzellenz oder Qualität gesprochen, aber in dem Interview, das wir gelesen haben, kam ja auch situative Exzellenz. Und ich finde, durch deine Erzählung gerade wurde deutlich, was das bedeutet. Also man lässt Menschen in einen neuen Kontext gehen, ganz neue Erfahrungen machen mit Menschen, mit denen sie sonst vorher nie zusammengekommen wären. Das ist auch eine ethische Handlung, würde ich sagen.
Die Frage, die sich ja stellt, ist, ob es so eine schöne ethische Sache ist, dass jetzt eben die klassische Musik der breiten Bevölkerung näher kommt, wenn der einzige Grund, warum es vorher nicht passieren konnte, alle Schranken sind, die klassische Musik davor gesetzt hat. Also eben hohe Preise für eben Tickets zu verlangen, dann auch nur in den Opernsaal zu kommen, wenn man dann auch einen sauteuren Anzug trägt und Kleider und die Haare schön gemacht hat und solche Sachen. Also erst wenn man alle sehr elitären Bedingungen erfüllt hat, durfte man an dieser Kultur teilhaben. Und die werden jetzt langsam abgebaut, was natürlich gut ist, aber vielleicht ist es nicht, dass man jetzt auf einmal etwas mega Gutes, ethisch, ja, Applauswürdiges macht, sondern dass man einfach nur aufhört, das Gegenteil zu tun.
Ganz genau so sehe ich es auch. Ganz genau. Und deshalb ist es ja auch so, dass es, also wir oder auch ich, wenn ich jetzt Anträge stelle und das Ganze versuche irgendwie zu finanzieren, es widerstrebt mir auch zu sagen, wir tun etwas Soziales oder wir sind hier jemand, wir machen, wir helfen irgendjemanden oder wir bringen irgendjemanden irgendwas, der gerne irgendwas hätte, sondern das richtig, ich sehe das nämlich auch so, es ist nicht applauswürdig und das ist auch nichts, wo man sagt, oh, das ist so toll, dass ihr das für uns macht oder ne, runterkommt von eurem Sockel, sondern es ist was so, deshalb ist ja auch diese Bescheidenheit so wichtig, wenn wir in die Einrichtungen gehen, dieses Ding, danke, dass du mir die Tür öffnest. Weil, genau, unsere Türen waren so oft verschlossen, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass du jetzt hier sagst, oh, jetzt kommen sie zu uns und spielen ein Konzert, sondern es ist genau das Gegenteil, also nicht das Gegenteil, aber es ist genau ein anderer Punkt, wo man sagt, darf ich hier reinkommen? Können wir euch mal was vorstellen? So, das ist das, was wir auch machen. Punkt, ein Reset.
Was ja genau das ist, was
alle anderen Bereiche der Musik schon immer gemacht haben. Danach schauen, ob irgendjemand eine Bühne für einen hat, ob man irgendwo ein Konzert spielen darf, ob, und man schreibt Bewerbungen an Bars und an solche Sachen. Und das findet jetzt auch einen Weg in die klassische Musik.
Genau, also, hast du absolut recht. Also weil die Sache mit den, wie oft, wenn ich jetzt in Schulen auch hinten irgendwo im Hintergrund sitze, dass dann auch Lehrer und Lehrerinnen reinkommen und sagen, Klassik ist nichts für mich. Ja, kann ich doch verstehen. Ist es doch auch eine Sache, wo man auch vielleicht auch begründet, aber auch ganz viele Vorurteile hat und auch denkt, die sind erhaben, die sind mit ihren Anzügen, die sind Snobs, da. So diese ganzen Geschichten. Und das möchten wir halt auch ein bisschen abbauen. Einfach auch, dass man den Klassikern auch eine Chance gibt. Auch wenn sie es vielleicht selbst verbockt haben, aber zumindest sind auch Menschen.
Ja, ich glaube aber, dass ihre Realisation dessen und ja, nicht zu versuchen, etwas zu sein, was man nicht ist, wenn sie sich das tatsächlich so vor Augen halten, glaube ich, dass mindestens das aber applauswürdig ist. Dankeschön nochmal.
Ich hatte auch noch eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen kritisch gestellt ist. Und zwar habe ich mich gerade eben gefragt, wer denn eigentlich entscheidet, welche Gruppen den Zugang zu Musik brauchen. Wir waren ja auch jetzt einige von uns in der Jugendvollzugsanstalt, im Seniorenheim oder im Wohnheim mit Menschen psychischer Erkrankung. Und ich habe mich dann gefragt, wer entscheidet denn, dass das vielleicht die sozial Benachteiligteren der Gesellschaft sind oder dass die eben diesen Zugang zur Musik brauchen? Warum bezieht man sich dann eher darauf? Sollte das nicht vielleicht irgendwie eher breiter gefächert sein?
Ja, also ich glaube, da kann man nur sagen, dass wir bei unseren Anschreiben das einfach den Einrichtungen anbieten. Also, dass wir auch schon wieder aus diesem Lernpunkt, den wir ja als egoistisch verfolgen, eben dieses, die jungen Musikerinnen sollen so viel wie möglich lernen. Und deshalb ist der Punkt, die Herausforderung für die Musikerin, vor Kindern zu spielen oder vor Seniorinnen oder in einer psychiatrischen Einrichtung, sind immer anders, weil die Reaktionen könnten potenziell immer anders sein. Ne? Also dieses Lautieren in der Einrichtung oder wo man vielleicht auch selbst reingeht, voreingenommen, weil man denkt, in der Strafanstalt potenziell, weil man denkt, um Gottes Willen, hier sitzen irgendwelche üblen Menschen. Kann man ja auch mit einer gewissen Furcht reingehen. Und diese ganzen Herausforderungen, weil es eben aus dem Kontext dieser jungen Musikerinnen gerissene Momente sind, sein können, versuchen wir deshalb so breit zu fächern. Wir schreiben an, wir hatten jetzt die erste Session in Freiburg und da haben wir ungefähr, weiß ich nicht, denke 60 Einrichtungen angeschrieben, woraufhin dann 15 geantwortet haben. Das ist dann die Auswahl, dass sie selbst sagen, ja, haben wir Lust oder wir haben kein Interesse und damit stoßen wir da schon auf so einen interessierten, zumindest neugierigen Menschen, die sagen, das könnte ich mir hier bei mir ganz gut vorstellen.
Ja, ich hatte mich irgendwie nur so gefragt, also jetzt hatten wir das Glück als Studierende da irgendwie teil zu sein, aber es ist nicht unfair, dass wir dann irgendwie nur, weil wir nicht in so einer Einrichtung sind, nicht Teil davon sein können. Sollte das nicht ein Projekt sein, was vielleicht jedem Menschen in der Gesellschaft irgendwie was bringen könnte, auch wenn man nicht jetzt dann Senior ist oder in irgendeiner Einrichtung ist?
Danke. Wir machen ja die Konzerte auch als öffentliche Konzerte auch gratis, immer noch 1 bis 2 Mal pro Woche. Ich finde aber auch, und das ist sozusagen der nächste Schritt, den wir vorsichtig machen möchten, dass man in Einrichtungen auch fragt, darf denn hier auch Publikum von außen rein? Das ist eben so auch ein sensibles Ding, weil, wie auch gerade eben davor gesagt, soll jetzt kein Show-off sein. Wir wollen jetzt nicht zeigen, guck mal, wie toll, wir spielen jetzt hier, weiß ich nicht, in der Geflüchtetenunterkunft, sondern eigentlich wäre es so, hey, die Menschen dürfen hier Menschen von außen rein? Und das fragen wir öfters. Das ist noch meistens nicht so, weil man tatsächlich in der Einrichtung erstmal so seinen geschützten Raum hat. Man möchte nicht noch unbedingt von außen Menschen haben, aber wir sind dabei. Wir schauen das mal, weil ich finde die Begegnung nämlich auch super. Wir hatten neulich schon alleine, dass ihr mit in der Strafanstalt oder mit in den Einrichtungen wart, wo man sieht, okay, da gibt es nochmal eine neue Facette mit drin. Ist, finde ich, wunderbar.
Ich fand es auch toll. Und so wie ich das verstanden habe, oder zumindest in dem Wohnheim mit Menschen psychischer Erkrankung, war das bei uns auch so, dass eben 34 Bewohner da insgesamt in diesem Wohnheim leben und davon, glaube ich, aber auch nur vielleicht 15 gekommen sind. Also, dass das ja auch eine freie Entscheidung ist und dass dann, ich glaube, auch nach der Hälfte oder so sind dann auch 2 Personen rausgegangen und dass das dann aber auch gar nicht kommentiert wurde, sondern einfach so okay war.
Genau, das ist total wichtig. Also, das finde ich so, das sagen wir auch immer wieder den Mitarbeitenden vor Ort. Bitte nicht irgendjemanden zwingen, da zu bleiben. Also auch die Mitarbeitenden müssen ja immer wieder so ein bisschen beruhigt werden, dass man ihnen sagt, ey, es ist wirklich okay, unsere MusikerInnen müssen das hinnehmen. Wenn irgendjemand sagt, ey, das ist doch scheiße oder irgendjemand steht auf, dann ist das wirklich mehr als willkommen.
Ja, cool, dankeschön.
Ich habe noch eine kleine Rückfrage zum Thema elitären Verhältnissen, aufbrechen und so weiter. Ich komme vom Land und da wollte ich fragen, ob es vielleicht auch in Aussicht ist, solche Projekte auch in ländlicheren Bereichen zu machen. Was, wie Sie gerade schon gesagt hatten, es ist natürlich immer, wenn man es auf so einer internationalen Ebene macht, sind solche Dinge eigentlich fast immer auf Städte bezogen, immer auf Ballungsgebiete bezogen. Und da wollte ich fragen, ob das auch in Diskussion steht, sowas dann in ländliche Gebiete zu machen.
Genau, dazu vielleicht noch kurz als Hintergrund. Man muss halt immer, wir oder aus Berlin jetzt, müssen immer Anträge stellen. Ne? Was dürfen wir wo spielen? So, wir hatten hier in Berlin den Berliner Senat, das heißt, wir dürfen nur in Berlin spielen. Dann haben wir die Neumeier Stiftung gewonnen. Die haben gesagt, mit ihrer Förderung, ihr dürft das an den Hochschulen implementieren, was natürlich super ist, weil dann hatten wir Hamburg und jetzt Berlin, Freiburg, Detmold, Lübeck. Und der Deutschen Bank Stiftung ging es jetzt darum, dass wir gesagt haben, können wir auch raus? Können wir auch woanders hin? Und die haben uns eine Förderung gegeben und jetzt spielen wir halt im Kinzigtal, was ein klitzekleines Dorf in Baden-Württemberg ist, und gehen da raus und brauchen natürlich einen Wagen und fahren dann irgendwie von Region zu, von Dörfchen zu Dörfchen, in Brandenburg genauso, weil das ist auch ein komplett ländlicher Raum, wo wir dann, weiß ich nicht, ein Konzert in Jüterbog, eins in spielen und in diesem kleinen Städtchen Schleswig in Schleswig-Holstein. Das ist auch ein ganz kleines Dörfchen. Das heißt, ist geplant. Papenburg, denke ich, ist auch eher eine kleine Stadt. Ich will sie jetzt nicht beleidigen, aber ich glaube, es ist eine kleinere Stadt. Aber in jedem Fall ist es voll und ganz in meinem Ziel. Ja, also ich will, dass wir gerade mehr im ländlichen Raum spielen, weil das ist nochmal eine komplett andere Begegnung.
Ja, auf jeden Fall.
Bin sehr, sehr neugierig, ob irgendwann die Politik dann doch drauf eingeht. Ich hatte echt spannende Gespräche hier in Berlin. Wir wurden vom Kultursenat in Berlin gefördert, mehrere Jahre. Und jetzt mit der neuen Regierung haben sie uns komplett gestrichen aus dem Haushalt mit der Ansage, wir sind ein Bildungsprojekt und kein Kulturprojekt. So, okay, das war dann so ein bisschen eine kleine Ohrfeige, weil wir dachten, ich weiß nicht, Kultur, nur weil man das Konzert in einer Einrichtung spielt, heißt es nicht, dass es nicht Kultur ist, würde ich jetzt mal so sagen. Oder auch, die haben eine andere Stelle, wo wir beantragt haben, und die haben immer gesagt, aber ihr seid ein soziales Projekt, wo wir genau bei dem Punkt von vorhin sind, wo ich nämlich auch gesagt habe, nur weil das Konzert in einer Einrichtung stattfindet, sind wir jetzt nicht unbedingt sozial vom Herzen aus, sondern wir machen das aus irgendwie Gründen des eigenen Lernens. Und so ist es mit den Anträgen so ein bisschen. Und die Stiftungen, also sehr erfreulicherweise irgendwie die beiden, die wir haben, hier die Neumeier und die Deutsche Bank Stiftung, sind halt wirklich so Feuer und Flamme für Musiker, dass sie halt sagen, ey, geh raus, spiel so viele Konzerte, wie du kannst, setz unser Logo dahin. Also man muss jetzt auch nicht irgendwie große Fanfaren, Flaggen und was auch immer spannen, sondern man kann es einfach da als Logo haben. Und da bin ich auch sehr dankbar. Die lassen uns sehr friedlich machen, was wir als Bestes empfinden.
Ja, also ich kenne das ja auch von uns. Da gibt es ja auch manchmal Unternehmen, die wirklich sagen, okay, wir finden das grundsätzlich einfach cool, was ihr macht. Und da reicht's, wenn wir dann irgendwie eine Beatflag daneben stellen oder in der Ausschreibung da unser Name noch mit draufsteht. Da ist aber natürlich auch irgendwie immer das Problem, wo findet man diese Organisation? Das sind dann ja meistens die kleineren Organisationen, die meistens auch gar nicht so viel Geld haben, bei denen ja das Finanzielle gar nicht unbedingt im Vordergrund steht, sondern eher das Ideologische. Und das Ideologische hier ist ja wirklich zu sagen, okay, wir öffnen Musik für alle, weil es nun mal ein menscheninternes Ding ist, was allen innewohnt und ja kein Besitztum hat.
Ja, was allen gehört. Richtig. Ja. Die Finanzierung ist eigentlich, muss man auch sagen, so eine Projektwoche ist nicht kostspielig. Es geht um Honorare, es geht um Unterbringung. Die Studis, die da mitmachen sollen, keine Extrakosten haben. Also diese Unterbringung, das sind 8 bis 9 Tage meistens, eine quasi Vollversorgung von dem Ganzen und unsere Organisation. Also weil man da doch einige Stündchen Lebenszeit einbringt. Das sind die Kosten, die da aufkommen.
Ich habe noch eine Sache zum Thema Eindruck von den Konzerten. Bei mir bei dem Konzert war es ziemlich schnell vorbei. Also es war so ein bisschen, man geht rein, man lernt die Leute kennen, also nicht unbedingt, weil man mit denen geredet hat, sondern weil die einfach sich angezogen haben, wie sie sich nun mal anziehen im Alltag. Am Ende konnte man Fragen stellen, die auch für mich als ja, Musikwissenschaftler total banal waren. Sowas, ja, ist das nicht schwer? Warum könnt ihr so lange atmen und sowas? Und ja, über sowas denke ich natürlich nicht nach, aber es ist natürlich schön, wenn diese Fragen gestellt werden. Aber gibt es auch manchmal Musetica-Projekte, die sich dann wirklich, Sie hatten das gerade schon angesprochen, dass es gar nicht das Ziel ist, aber die sich auch wirklich so ein bisschen Richtung musikalische Bildung auch vielleicht orientieren, wenn es zum Beispiel in eine Schule geht oder ähnliches.
Bei Schulen ist es manchmal so, dass die Lehrerinnen und Lehrer das vorher richtig vorbereiten. Das heißt, wenn wir angeben, okay, das folgende Repertoire wird gespielt, dann bauen die Lehrer das vorher schon ein, sodass dann die Schülerinnen kommen und dann manchmal auch ganz konkrete Fragen haben. Aber da wir sehr oft in Schulen mit Sonderförderbedarf arbeiten, müssen wir da auch eigentlich eher die Überzeugungsarbeit leisten, dass sie uns überhaupt zuhören, die Menschen. Und da geht es eigentlich mehr um diesen Gewinn, gibt der Klassik eine Chance. So.
Ja, ist ja auch vollkommen valide, ne? Also die musikalische Bildung liegt ja immer noch hier uns im Seminar in der Zukunft. Von daher ist das okay, wenn Sie sich damit nicht beschäftigen.
Man könnte es auch anders machen, definitiv.
Ansonsten würde ich Isabel noch mal fragen, gibt es irgendwas, was du noch nicht sagen konntest, was du gerne sagen wolltest?
Nee, eigentlich nicht. Ich wollte aber mal euch in die Runde fragen nochmal, ob ihr dann denkt, dass man mehr sprechen sollte. Also ob Musikvermittlung unbedingt verbal sein sollte oder ob es reicht, wenn es die Musik ist, die spricht.
Also das, was mir jetzt so spontan dazu eingefallen ist, ist, dass ich eigentlich diese Mischung aus erstmal die Musik spielen, ohne viel vorher dazu zu sagen, also erstmal komplettes ohne voreingenommen zu sein, darauf auf einen wirken zu lassen, aber danach noch Raum für Fragen zu lassen. Also, dass ich diese Mischung eigentlich gut finde, so wie sie ist. Also, Raum zum Reden, finde ich, braucht es, weil man auch manchmal vielleicht das Bedürfnis hat, Eindrücke mitzuteilen oder einfach nochmal eine Nachfrage zu stellen. Aber erstmal ohne vorher irgendwas zu wissen, in ein Konzert zu gehen, finde ich auch sehr besonders und wichtig auch für die Erfahrung. Deswegen finde ich das Prinzip sehr gut, danach eine Frage zu stellen, vorher aber vielleicht eher wenig zu sagen.
Ja, Thema musikalische Bildung hatten wir ja gerade schon angesprochen. Ich denke, es ist die Aufgabe von Musiklehrkräften, Musik als Thema zu sehen, über das man spricht. Musik ist ja oftmals etwas, was wir alle als gegeben hinnehmen. Man hört es im Radio, man hört es in politischen Kontexten. Das ist ja auch das, worauf ich jetzt hinaus wollte. Ich denke, wenn man diese Konzerte nicht mit einem Plan spielen möchte, dann muss man nicht unbedingt darüber reden, wenn man die Musik als absolute Musik nimmt. Also wenn man jetzt irgendwie eine Sonate von Bach nimmt, muss man nicht unbedingt darüber sprechen, was hat sich der Komponist dabei gedacht. Wenn man jetzt allerdings ein Arrangement von den Ärzten nimmt oder sowas, so ist das, glaube ich, nochmal eine andere Rolle. Und ich denke, da wäre so ein Rahmen gut, wo man vielleicht auch darüber spricht und sagt, okay, hier, die Künstlerin möchte das und das mit dieser Musik sagen. Und in den Fällen würde ich es schon ansprechen. Also egal in welchem Kontext. Erst recht bei Musetika-Konzerten, weil die ja auch die Musik öffnen zu Leuten, die normalerweise keinen Kontakt zu so einer Musik haben.
Ich glaube, das ist ehrlicherweise auch eine Frage der Zugänglichkeit und der Teilhabe ist. Also erst recht, wenn man ja auch sehr bewusst in Kontexten Musik macht, indem man davon ausgeht, dass die Musik selber etwas eher Fremdes und Unbekanntes und Unerforschtes auch ist, dann ist es ja fast schon, ja, unhöflich könnte man fast sagen, dahin zu kommen, zu spielen und da einfach wieder abzuhauen, ohne irgendeinen Zugang da rein zu erlauben. Und erst recht, wenn eben die Absicht besteht, den eigenen kulturellen Bereich halt eben zugänglicher und massentauglicher vielleicht zu machen, dann muss man darüber reden können. Und dann müssen eben die Menschen, die dann halt eben mit dieser neuen Erfahrung gerade konfrontiert werden von ihnen, auch die Möglichkeit haben, diese Erfahrung mit ihnen irgendwie zu verarbeiten und von ihnen darüber Sachen zu lernen. Sonst läuft man auch Gefahr, eher den gegenteiligen Effekt eben zu erreichen. Also, dass man halt eben als eine Person, was ich ja sehr gut nachvollziehen kann, als jemand, der noch nie eine Minute klassische Musik gemacht hat, das dann so zu erleben, so wie so ein Reh, was dann so vor den Scheinwerfern steht und auf einmal sind die Scheinwerfer wieder aus und man ist so, okay, was war das eigentlich gerade? Was ist gerade passiert? Und das kann, glaube ich, Gefahr laufen, dann nur noch mehr Schranken aufzubauen, wenn man halt die ganze Zeit die letzte Erfahrung im Kopf hat, die halt eben so verwirrend und unabgeschlossen war. Also ich glaube, dass das Reden darüber und die Konversation ein essentieller Part davon sind, das zu erreichen, was eben Musiker sich als Ziel gesetzt hat.
Ja, ich bin begeistert über die tollen Wortbeiträge heute im Seminar. Es ist immer sehr lohnenswert, Menschen von außen auch in eine Seminarsitzung reinzuholen, habe ich heute wieder festgestellt. Und ich habe noch ein Bedürfnis, auch eine Sache noch mal zu sagen. Also wir sprachen hier in diesem Artistic Citizenship Seminar öfter über auch die Bedeutung des Dialogs, ne, dass Menschen in Dialog gehen und das tut Musetika eben auch. Und ich beschäftige mich gerade wieder mit dem dialogischen Lernen. Das ist so eine didaktische Konzeption aus der Schweiz. Das haben sich Mathematikdidaktiker in der Schweiz eigentlich ausgedacht. Und eine sehr nette Kollegin aus Zürich, Ruth Frischknecht, hat das irgendwie in Zürich mitgekriegt und hat das in die Musikdidaktik reingeholt. Und die war auch mal an der Musikhochschule Lübeck mein Gast und ich war auch in Zürich. Und die bringt den Studierenden in der Schweiz eben auch bei, du kannst auch dialogisch über klassische Musik, die den Kindern oder Jugendlichen total fremd ist, sprechen. Mach die Musik einfach an, such was Interessantes aus, weil man hat ja nicht dieses Privileg, immer Live-Musiker in der Schule zu haben, die exzellent spielen. Und dann schreiben die Kinder und Jugendlichen einfach Fragen auf, die sie sich stellen, während sie die Musik hören. Also im Endeffekt gibt's diese Konzepte auch schon für Unterricht. Und das habe ich gerade auch schon gesagt, ich wünsche mir, dass es das noch viel mehr gibt. Und das bedeutet eben, dass auch Sie hier, die jetzt vor mir sitzen im Seminar, sich das auch trauen, das so auf eine lockere Art zu machen, wie die MusikerInnen, die Sie erlebt haben bei den Konzerten. Und Sie können sich, glaube ich, darauf verlassen, dass Sie genug Fachwissen im Studium erworben haben, um dann die Fragen auch beantworten zu können. Und wenn dann Fragen aufploppen, spontan, die man nicht beantworten kann, dann kann man auch authentisch sein als Lehrerin oder Lehrer und sagen, oh, mit der Frage muss ich mich bis nächste Woche nochmal beschäftigen, aber dann kann ich eine Antwort mitbringen oder wir suchen gemeinsam nach der Antwort und wir recherchieren gemeinsam im Internet, was wir dazu finden.
Ja, ich finde, das ist so, so schön und so nachgewiesen schon dieses Hauptsache, man ist irgendwie ehrlich und Hauptsache, man ist irgendwie, ne, man macht niemandem was vor, wenn man irgendwo hingeht, mit Menschen kommuniziert und irgendwie da ist, sag einfach ehrlich, was du willst. Also, oder auch, wenn du irgendwas nicht weißt. Ich finde, genau dieses macht, was einen dann vielleicht auch angreifbar macht. Aber ich finde, ich habe früher auch viel in der Jugendstrafanstalt gearbeitet und bei den ersten Malen, die ich da hingegangen bin, dachte ich immer so, boah, ich habe überhaupt nichts vorzuweisen, ich kann mich gar nicht beweisen, ich habe weder eine schlimme Kindheit gehabt noch sonst irgendwas und habe, da war dann auch von Anfang an klar, ich brauche hier niemanden was vorzumachen und habe darin auch gesehen, wie gut das funktioniert. Einfach, ich bin einfach nur da und so ist es für unsere MusikerInnen auch. Geht einfach hin, du bist Musikerin, du kannst Musik, also mach Musik und dann Lass es fließen. So.
Lass es krachen.
Ja, genau. Los jetzt. Zeig, was du kannst.
Vielen Dank für die spannenden Einblicke in eure Organisation. Und ich würde mich total freuen, wenn du vielleicht Mitte Februar es schaffst, nach Münster zu kommen, weil ich gerade eine Tagung plane, die heißt Musik als soziale Praxis. Und vielleicht schaffen wir es da, dass du da teilnimmst und da vielleicht über eine lockerflockige Vermittlung von klassischer Musik sprechen kannst und wie Musetika das macht. Ich hoffe nämlich, dass da viele LehrerInnen kommen auch, die da auch was lernen können von eurem Ansatz und das vielleicht als Inspiration nehmen, auch mutiger zu werden in ihrem Musikunterricht.
Vielen Dank, das war wirklich ein tolles Team.
Das sehe ich auch so. Und bedanke mich nun nochmals bei Isabel Agiere für das schöne Gespräch und bei den engagierten Studierenden, die sehr gute Fragen gestellt und ihre eigenen Gedanken geteilt haben. Das war die 95. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Wir freuen uns über Reaktionen und Rückmeldungen in deiner Podcast-App oder auf dem Blog mehralstöne.podigy.io. Die nächste Folge wird vermutlich in 6 bis 8 Wochen erscheinen. Darin werde ich entweder mit einer spannenden Kunstdidaktikerin aus Münster über kollaboratives Arbeiten in der Kunst sprechen oder mit einem Jazzmusiker, Bigbandleiter und Pädagogen aus Münster. Mal sehen, mit wem sich einfacher ein Termin organisieren lässt. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Spätsommer und wie immer viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.